kann mich sehr gut erinnern, als meine Schwester ihren 20. Geburtstag feierte. Sie feierte ihn auf einer Berghütte zusammen mit ihren Freunden und ich war auch eingeladen. Ich als 15-Jährige, denn meine Schwester ist 5 Jahre älter als ich und in dem Alter fand ich das echt genial, dass ich mit ihr diesen 20. Geburtstag feiern durfte. Für mich war meine Schwester das große Vorbild. Für mich war klar, sie kann alles, sie weiß alles. Wenn ich irgendein Problem hatte, geh zu ihr, sie kann dir helfen. Und dass ich eben eingeladen war an ihr Fest, das zeigte mir, ich war ihr auch wichtig. Da war ich also an diesem Fest. Es war sehr schön, es wurde gelacht, gefeiert. Doch dann plötzlich, dann sah ich es. Sie hat sich eine Zigarette angezündet. Für mich brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Klar, sehr viele haben geraucht, auch an diesem Fest, aber nicht meine Schwester. Die hatte nicht zu rauchen, und zwar wieso? Meine Schwester, mein Bruder und ich, wir hatten eine Abmachung miteinander, und zwar, wir werden nie rauchen. Warum? Meine Eltern waren zu dieser Zeit starke Raucher. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal erlebt habt, aber kalter Rauch fanden wir so ekelhaft und so widerlich, dass wenn wir von der Schule heimkamen, hat man den Rauch gerochen. Sie haben nie in der Wohnung geraucht. Und trotzdem, wenn wir heimgekommen sind, hat es so dermaßen nach kaltem, widerlichem Rauch geschmeckt, dass für uns klar war, das machen wir nie. Und doch stand ich jetzt nun da und sah, meine Schwester raucht. Anscheinend tat sie das schon länger, ich wusste einfach nichts davon. Und ich muss sagen, ich war geschockt. Ich war aber nicht geschockt, weil sie sich nicht an ihre Abmachung gehalten hatte, sondern ich war einfach geschockt, weil sie es war, die geraucht hat und nicht irgendein anderer. Ich muss euch da vielleicht noch eine Erklärung liefern, warum mich das so geschockt hat. In meiner Kindheit war es eigentlich so, überall wo meine Schwester war, war ich auch. Ging sie Schlittschuhlaufen, ging ich mit. Ging sie an den See, ging ich mit. Ich durfte eigentlich immer und überall dabei sein mit ihr, wenn ich das wollte. Es war nie so, dass sie sagte, hey, du darfst nicht mit. Sie kam immer und sagte, möchtest du mit? Und so konnte ich immer entscheiden, will ich mit oder nicht, außer an einen Ort, in die Pfadi. Da durfte ich wirklich nicht mit, weil ich zu jung war. Und in solchen Situationen, die gab es ab und zu, fand ich diese 5 Jahre echt mühsam. Sie konnte gehen, ich nicht, das fand ich echt doof. Wir hatten dann aber eine super Idee. Wir haben ganz einfach unsere eigene Pfadi gegründet. Mit 3 Freunden. Problem gelöst. Ich wusste ja, sie findet für alles eine Lösung. Ich konnte wieder mit ihr zusammen sein, ich konnte ihr nacheifern. Und so im Nachhinein ist mir bewusst geworden, ich wollte eigentlich so sein wie sie. Und dann eben das Rauchen. Nein, jetzt wollte ich definitiv nicht mehr sein wie sie. Plötzlich entsprach sie nicht mehr dem Ideal, das ich von ihr hatte. Wie ich vorher schon gesagt habe, für mich ist meine kleine Welt zusammengebrochen. Ich hatte sie auf ein Podest gestellt, so ein richtig schönes, großes, und da war sie da oben. Und an dem Tag ist sie sowas von runtergeknallt. Respektive ist eigentlich das Bild, das ich von ihr hatte, ist runtergefallen ab dem Podest. Ich hatte ein Bild von ihr, dem ich nacheifern wollte. Und dadurch habe ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, sie angebetet. Denn sie war ja auf meinem Podest, auf meinem Altar. Wenn man so in die Welt hinausschaut, finde ich es sehr faszinierend. Ich finde nämlich, wenn man die Menschen beobachtet, dann kann man sehen, jede und jeder betet irgendetwas an. Sei es einen Gott, sei es Menschen, sei es Geld, Macht, ganz verschiedene Dinge. Und David Foster Wallace, das war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der hat mal eine Rede gehalten und die wurde dann in seinem Buch zusammengefasst und das Buch heißt Das hier ist Wasser. Und dieser Wallace war sehr kritisch dem Glauben gegenüber und dennoch hat er folgende Aussage gemacht. Er sagte nämlich, es gibt keinen Atheismus, es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott zu entscheiden. Denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leib auf. Wenn sie Geld und Güter anbeten, dann können sie davon nie genug bekommen. Wenn sie die Macht anbeten, werden sie sich schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn sie ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, dann werden sie sich am Ende dumm vorkommen. Ich finde, dieser David Foster Wallace hat die Wahrheit wirklich treffend auf den Punkt gebracht. Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen. Er wird anbeten, er kann gar nicht anders. Die Frage ist einfach, was man anbetet, respektive was betest du an? Matthias, unser 10-jähriger Junge, spielt leidenschaftlich gern Unihockey. Und das eigentlich schon von klein auf. Und zwar hat er immer bei meiner Schwester und ihren drei Kindern Unihockey gespielt. Die drei Kinder sind zwischen 4 und 8 Jahren älter als er. Also wenn wir bei ihnen waren, oder auch bei meinen Eltern, sie wohnen sehr nah zusammen, haben die immer Unihockey gespielt. Und so kam er mit dem in Kontakt. Und auch hier, einer dieser drei ist ein riesiges Vorbild von Matthias, nämlich die 14-jährige Laura. Was sie macht, ist für ihn das Größte. Was sie macht, ist einfach cool. Und ich finde es noch spannend, zur selben Zeit, als Laura die Feldposition mit der Goalie-Position gewechselt hat, kam bei Matthias der Wunsch auf, auch vom Feld ins Tor zu wechseln. Ein Zufall? Ist es sein innigster, ureigenster Wunsch? Oder eifert er seinem Idol nach, seiner heißgeliebten Cousine Laura? Unabhängig davon, ob er jetzt im Tor oder auf dem Feld spielt, wir finden es immer wieder eine gewisse Herausforderung, dieses Unihockey. Es nimmt recht viel Platz ein in seinem Leben, mit all den Trainings, Spielen. Wir haben ja auch gehört, auch hier gibt es ein Unihockey-Lager nächste Woche, wo ein paar sein werden. Es ist recht zeitintensiv. Klar, es macht Spaß. Es ist wirklich seins, kann man sagen. Es gibt keinen Sport, der für ihn so passt wie Unihockey. Das ist wieder die Faust aufs Auge. Und trotzdem finden wir es immer wieder mal eine Herausforderung zu prüfen, wie viel ist vielleicht gerade noch genug oder wie viel ist zu viel. Wann kippt das Ganze und Unihockey nimmt in seinem Leben einen Platz ein, der eigentlich Gott gebührt? Spätestens, wenn wir merken, oh, jetzt kippt es zu Ungunsten sozusagen von Gott, also Gott wird runtergestoßen und Unihockey kommt hoch, spätestens dann müssen wir Justierungen vornehmen, dass Gott wieder an Platz 1 kommt. Wir Menschen sind zur Anbetung geschaffen. Es ist unsere Bestimmung. Wir sind dazu ausgelegt, anzubeten. Und wie wir es schon gehört haben, im Himmel herrscht eine Kultur der Anbetung. Und diese Kultur läuft Tag und Nacht für immer und ewig. Im Himmel ist ganz klar, wer das angebetet wird, nämlich der auf dem Thron. Bei uns kann es immer wieder mal zu Verschiebungen kommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wen bete ich an? Ich als Kind, meine Schwester, die auf einem Podest war, ein Platz, der nur Gott gehört. So sind wir immer wieder herausgefordert zu prüfen, ob es etwas oder jemanden gibt, der Gottes Platz als Nummer 1 in unserem Leben einnimmt. Ich möchte heute mit euch in der Offenbarung 5 lesen und ein bisschen mal anschauen, was da drin steht. Die Offenbarung finde ich ein sehr spannendes Buch. Es ist sehr bildhaft. Es gibt auch verschiedene Ansichten, wie diese Bilder dann zu deuten sind oder zu verstehen sind. Mir geht es nicht um Details, sondern mir geht es hier um diesen Text und ich möchte mit euch anschauen, was er uns über Anbetung sagt. Wir befinden uns im Thronsaal Gottes. Johannes sieht Gott auf dem Thron sitzen mit einer Schriftrolle in der Hand. Und dann kommt eben die Frage auf, wer kann diese Rolle öffnen? Niemand, weil niemand würdig ist. Doch dann hört Johannes, wie ein Löwe angekündigt wird. Im Vers 5 heißt es, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Der Löwe, das war für die damaligen Hörer oder auch Leser ganz klar, ist Jesus Christus. Der Löwe steht für uneingeschränkte Macht, für ein überlegenes Königreich und für den Sieg. Gott hat dem Sohn die Macht übergeben, auch für das Gericht. Der Löwe zeugt also von Jesus als souveränem Herrscher. Johannes erwartet, einen Löwen zu sehen. Aber was sieht er? Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Johannes erwartet einen Löwen. Aber er sieht nicht ein Löwe, er sieht ein Lamm. Ich meine, der Löwe ist ja kein Lamm. Und das Lamm ist auch kein Löwe. Der Löwe bleibt Löwe und Lamm bleibt Lamm. Und trotzdem verwendet hier die Offenbarung genau diese zwei Bilder, die zumindest ich in meiner Vorstellung nicht übereinander kriege, um hier etwas zu zeigen. Was mir geholfen hat, ist wie so das Bild einer Medaille. Eine Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist das Bild vom Löwen, auf der anderen Seite ist das Bild des Lammes. Der Löwe, so heißt es, hat die Macht, die Bruchrolle zu öffnen. Das Lamm auf der anderen Seite verkörpert Verletzlichkeit. Und es wird ja geopfert, auch Schwachheit im Tod. Das Lamm erinnert an den Tod von Jesus und auch an seine Auferstehung. Das Lamm war das makellose Opfer für unsere Sünden und für die Sünden der Welt. Im Vers 6 geht es nämlich noch weiter. Es, das Lamm, stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Johannes erwartet den Löwen, aber Johannes sieht das Lamm. Ein Lamm mit 7 Hörner, 7 Augen und 7 Geistern. Das Lamm ist also ausgestattet mit Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart. Ein spannendes Bild, ein Opferlamm, das solch eine große Autorität in sich trägt. Diese beiden, der Löwe und das Lamm, werden hier miteinander verbunden. Komplett und für immer sind sie miteinander verbunden und vereint. Bei einer Medaille kann man ja immer nur eine Seite gleichzeitig betrachten. Also man schafft es ja nicht, beide gleichzeitig anzusehen. Und doch gehören beide zusammen. Die Reaktion im Himmel auf diesen Löwen und dieses Lamm blieb nicht aus. Im Vers 8 heißt es, und als das Lamm die Schriftrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind Gebete derer, die zu Gott gehören. Also wir sehen, sie fallen vor dem Lamm nieder. Anbetung ist da. Und was ich noch, eigentlich ist mir erst bei dieser Predigtvorbereitung so richtig mal bewusst geworden, diese goldenen Schalen. In diesen goldenen Schalen sind unsere Gebete. Auch die Gebete, die wir vorhin gesprochen haben, für die Kivo und für das Jungschi-Lager, die sind bis zu Gott vorgedrungen, bis in den Thronsaal und sind dort jetzt in diesen goldenen Schalen als Weihrauch. Und Weihrauch, wenn man ihn anzündet, gibt es einen Geruch. Unsere Gebete ist keine einfache Praxis, die wir hier auf Erden machen. Es hat Auswirkungen bis in den Thronsaal hinein, bis vor Gott. Neben dem, dass sie vor dem Lamm niederknien und es anbeten, singen sie auch ein wunderbares Lied. Im Vers 9 heißt es, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Dieses kleine Wörtchen denn, das ich da unterstrichen habe, ist absolut matchentscheidend. Dieses Denn ist die Begründung für die Macht, das Buch zu öffnen. Es ist die Begründung für die Autorität. Alles hängt mit diesem Ding zusammen. Jesus Christus wurde geschlachtet. Er hat sich für uns geopfert. Wir sind durch ihn erkauft. Durch sein Blut sind wir erkauft. Er hat sich hingegeben. Und genau das macht ihn dann eben würdig, die Schriftrolle zu nehmen und zu öffnen. Der Löwe auf der einen Seite steht für Jesus hat die Macht und den Sieg. Er ist der Herrscher dieser Welt. Das Lamm auf der anderen Seite bedeutet Hingabe. Ein Stück weit auch Schwachheit und Verletzlichkeit. Und auch Auferstehung. Der Löwe, er sagt uns, er hat gesiegt. Das Lamm sagt, es braucht das Opfer. Der Löwe, er hat die Macht. Das Lamm, es ist schwach. Erst durch die Hingabe des Lammes bekommt der Löwe seine Autorität. Der Löwe von Juda, er siegt, weil das Lamm geopfert wurde. Es braucht beides, den Löwen und das Lamm, um das vollkommene Werk, das Jesus am Kreuz und in der Auferstehung vollbracht hat, zusammenzunehmen. Dieses Werk, das Jesus vollbracht hat am Kreuz und diese Bilder mit Löwe und Lamm führen dazu, dass Tausende und Abertausende, wie es im Vers 11 heißt, von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten sind und man hört ihr singen. Die Reaktion auf dieses Werk ist Anbetung. Und ich habe mir so überlegt, Tausende und Abertausende von Engeln sind schon recht mal viel. Und dann habe ich gelesen, dass die Griechen hatten in ihrem Wortschatz eigentlich kein Wort, das über Tausende ausging. Also für sie ist das wie schon das höchste Maß, Zahlenmaß, das es gibt. Und ich hatte gerade vor kurzem eine Achtjährige, ein Gespräch mit ihr und sie hat mir gesagt, hey, weißt du, was die größte Zahl ist, die es gibt? Meine Antwort, klar, unendlich. Sie, nein, es ist 1 Million mal 1 Million. Und ich glaube, das ist das, was hier ausgesagt wird. So 1 Million ist vielleicht noch ein Begriff, den man sich vorstellen kann. Alles andere ist viel zu groß, viel zu weit. Aber eigentlich will es genau das aussagen. Da sind so viele Engel und beten Gott an, zahlenmäßig das Größte, was du dir überhaupt vorstellen kannst, und dann pack noch einen drauf, dann hast du etwa die Zahl, wie viele Engel da anbeten sind. Mehr geht einfach nicht. Und dann im Vers 13 sehen wir, dass nicht nur die Engel am Anbeten sind, sondern auch die Schöpfung. Dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die Engel sind einbezogen in die Anbetung des einen auf dem Thron. Die gesamte Schöpfung ist einbezogen in die Anbetung des einen auf dem Thron. Jedes Geschöpf, du und ich, wir sind einbezogen in die Anbetung des einen. Jeder wird zwangsläufig erkennen müssen, dass Jesus Christus der Löwe und das Lamm in einem, die einzige Autorität ist und der einzige, dem die Anbetung gebührt. Und somit ist eigentlich heute Morgen, ist es, finde ich, eine Einladung an uns, dass wir uns hineinnehmen lassen in diese Anbetung, in dieses Einstimmen, Gott zu loben, Jesus zu loben. Der Löwe von Juda hat gesiegt, weil er die Autorität hat. Und die hat er, weil das Lamm geschlachtet wurde, weil es sich hingegeben hat und sich geopfert hat. Und in Jesus sind diese zwei Bilder vereint. Im Himmel wird angebetet, Tag und Nacht für immer und ewig. Und genau so können oder sollen auch wir das auf Erden tun, denn er allein verdient unsere Anbetung. Vielleicht geht es euch wie mir, dass ihr euch auch immer wieder mal die Frage stellen müsst, wo bin ich herausgefordert, die Reihenfolge zu prüfen? Oder vielleicht, wo habe ich etwas anderes auf das Podest gestellt, das eigentlich nur Gott gehört? Wir werden nachher Musik haben, ihr könnt euch Gedanken machen oder ihr könnt auch im Stillen Gott anbeten. Ich bete noch. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du dich geopfert hast als dieses Lamm, dass du ans Kreuz gegangen bist, Jesus, und deinen Körper hingegeben hast, dein Blut hingegeben hast für uns und unsere Schuld und unsere Sünden. Und ich danke dir, Herr, hast du die Macht, den Tod zu besiegen. Du hast gesiegt. Du hast den Tod besiegt. Und so stehen wir hier und können nur sagen, du bist es wert, angebetet zu werden. Du bist es wert. Amen.